Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
In der heutigen Folge lösen wir den Streit um die Triumph Speed Triple RR und Michel ist auf großer Tour mit der neuen Energica. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder einleiten, weil der Michel einfach gerade nur in die Kamera guckt und nichts gesagt hat. Michel, nick mal. Ja, alles klar. Ich soll
nicken, einleiten. Hört man halt nicht. Ich muss halt auch was sagen, sonst kriegen die Leute ja gar nicht mit, dass ich genickt habe. Also ich habe genickt und ich muss sagen, ich habe jetzt einfach nur die Fresse gehalten, weil der Jan einfach immer das Intro macht. Also ich habe das Gefühl, ich komme beim Intro überhaupt gar nicht mehr zu Wort. So, ne, er hat das schon übernommen aber pass und auf, stellt mich pass dann auf, immer so als...
Erstmal herzlich willkommen alle Zuhörenden hier an der Stelle.
Hallo, wir sind Michel, schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin, aber ich muss das Intro halt auch mal nutzen, gerade in so einer Folge wie heute, um auch ein paar Worte verlieren zu können, weil wir haben heute ein großes Thema. Es mehrt sich jetzt hier in diesem Podcast. Es geht nochmal wieder um Elektromotorräder oder um ein ganz spezielles. Und da hast du vor allem sehr, sehr viel zu berichten. Wir haben es in den letzten Folgen schon angeteasert. Und wer diesen Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, wenn der Michel was zu berichten hat, dann macht er das gerne auch wirklich ausführlich in voller Länge. Und mir ist dann eher so die Position,
wie man so schön sagt, ja.
So, und mir ist die Position zugeschrieben, wo ich dann vielleicht nochmal ein, zwei Fragen einstreuen darf, wenn ich die Atempause richtig erwische von Michel. Und deswegen brauche ich einfach dieses Intro, um loszulegen.
Aber ganz kurz, deine Atempause habe ich jetzt natürlich gleich genutzt, um reinzugrätschen, weil die geneigte Hörerin ja tatsächlich, also diejenigen, die jetzt sehr aufmerksam gewesen sind, werden festgestellt haben, hey, da hat ja einer gegendert, ja, und das machen wir tatsächlich auch. Wem es gefällt, okay, wem es nicht gefällt, auch in Ordnung. Damit haben wir das Thema auch ganz kurz angerissen. Das wurde uns nämlich zugetragen, das musste ich jetzt einfach an dieser Stelle erwähnen. Wir machen es aus voller Überzeugung und im Brustton der Überzeugung auch. So genau, und die geneigte Hörerin weiß aber natürlich auch, dass das, was der Jan mir jetzt hier gerade angetragen hat, natürlich umgekehrt genauso gilt. Also wenn Jan in seinen Rant-Modus kommt, in da den wir jetzt rein. Auch direkt reinsteigen werden, genau, deswegen will er ja diese Intro-Phase auch immer, ne, um gleich direkt loslegen, dann fällt es mir ja tatsächlich auch sehr schwer, dazwischen zu grätschen oder überhaupt zu Wort zu kommen. Also ich glaube, wir nehmen und geben uns da nicht so viel. Das ist schon, deswegen hören uns die Leute auch, also die drei, die regelmäßig zuhören, weil sie das halt einfach mögen, wie wir das machen, glaube ich.
Ja, ich hoffe es. Und bevor ich aber in meinen Rant einsteige, und ich bin jetzt gerade noch amüsiert, aber gleich werde ich einfach echt wieder aggro. Warte mal, bevor ich aggro werde, mache ich noch kurz die zwei anderen Themen, die ich mit dabei habe. Drei. Ich höre gerade, dass mein Nachbar just angefangen hat, die Bohrmaschine rauszuholen. Ich hoffe, dass ihr an den Boxen, an den Kopfhörern, wie auch immer, nicht von diesen Bohrgeräuschen beeinträchtigt werdet.
Ich höre es nicht.
Gut, war Thema 1. Thema 2, vielen Dank an den Gönner, der uns per PayPal das ein oder andere Extra-Bierchen ermöglicht hat. Möchte namentlich, glaube ich, nicht so genannt werden, deswegen lassen wir es mal an der Stelle. Aber vielen Dank auch an Andi, der uns eine Mail geschrieben hat, schon vor Ewigkeiten, und uns eingeladen hat, Michel, ich habe das direkt geschickt, zum Schnupperklettern. Jawohl. Der Andi hat unter kletterfit.de eine Kletterschule und hat sich nicht nur bedankt für den Podcast, was uns natürlich immer sehr motiviert. Sorry, ich muss aufstoßen. Entschuldigung.
Wir haben das Bier schon oder das Geld schon gut angelegt in Bier, das uns der Gönner zugeschickt hat. Jan trinkt was, jetzt müssen wir das andere ganz kurz, du trinkst Augustiner, glaube ich, ne?
Klassische Augustiner, ja. Und du wieder deine Insolvenzbrauerei da oder was?
Nee, ich trinke Rothaus. Rothaus trinke ich heute ausnahmsweise. Ja, okay. Mal am Tropfen aus der Wahlheimat sozusagen.
Ne. Also der Andi hat uns geschrieben, kletterfit.de, Kletterlehrer, uns eingeladen zum Schnupperklettern im süddeutschen Raum und hat gesagt, ey, Klettern, geile Sache, wenn du nicht gerade Podcast hörst, macht er das wohl relativ viel. Und sagt, Wintersaison, bisschen was für die Fitness, denn Körperspannung auf dem Moped auch mal ganz gut. Habe ich dem Michel so weitergeleitet? Bitte.
Das wollte ich gerade sagen. Das hat mich nämlich so direkt getriggert, denn was unsere Zuhörenden nicht wissen, ist, dass der Jan, nachdem wir das hier im Podcast schon oft als Thema hatten, heimlich still und leise ein Extremsportler geworden ist. So, ne? Nachdem ich ja immer die Fresse aufgerissen habe und Video hier und Training für die Rennsaison da, ist der Jan jetzt von uns beiden derjenige, der tatsächlich regelmäßig Sport macht und an seinem Maschinenstatus quasi arbeitet. Also er macht quasi ein Maschinenbaustudium nebenbei, so, ne, und baut an sich selbst als
Selbststudium,
Maschine
rum. Ja.
Selbststudium, genau. Und ich muss es jetzt einfach sagen, du wolltest jetzt zwar eigentlich einsteigen, aber ich habe gestern das erste Mal versucht, Sport zu machen nach meinem Unfall. Ich habe ja das Problem mit dem gebrochenen rechten Daumen gehabt, ne, und konnte ja die Hand nicht so richtig belasten. Und ich habe gestern mal tatsächlich wieder versucht, Sport zu machen, so, ne. A, Kniebeuge, so als Einstieg, ne, weil ja auch meine Knie so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und Liegestütze. Und alter Vater, ich bin halt einfach ein körperliches Wrack. Also, Andi, an dieser Stelle, wir kommen sehr gern. Körperspannung beim Motorradfahren, super wichtig. Aber das wird auf jeden Fall erst Anfang nächsten Jahres was, weil bis dahin muss ich unbedingt noch ein bisschen was tun. Das war einfach jämmerlich. Jämmerlich.
Wie viele Liegestütze also machst du denn? Jetzt mal hier, sag mal, Butter bei die Fische.
Ja, Butter bei die Fische, so, ne? Also ich habe tatsächlich im ersten Durchgang auch so ein bisschen der Hand noch geschuldet, habe ich nach 8 aufgehört, weil die Beweglichkeit im rechten Handgelenk anscheinend, das ist mir vorher nicht aufgefallen, doch noch nicht so 100%ig gegeben ist. Und ich habe es dann wieder versucht, ne, nur mit geringerer Wiederholung, und ich habe es tatsächlich nur geschafft, also 4 Wiederholungen, und bin auf 18 Stück gekommen. Also da wäre noch mehr gegangen, aber dann war halt auch so Arm kaputt, aber ich war einfach so fertig, und ich habe tatsächlich heute nach 18 Liegestützen Muskelkater in der Brustmuskulatur. Von meinen Oberschenkeln und den 60 Kniebeugen, die ich gemacht habe, will ich überhaupt gar nicht erst anfangen. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, und einer meiner Vorsätze, bevor das neue Jahr kommt, wird auf jeden Fall jetzt schon sein: Junge, mach mehr Sport. Das muss einfach sein, sonst wird das nichts, ja.
Ich glaube, wir sind in dem dritten Gasgeflüsterjahr oder so, oder im, keine Ahnung. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich diesen Vorsatz schon ein paar Mal gehört habe. Aber gut.
Ja, alle guten Dinge sind 3. Hör mal, so, ne? Und ich würde an dieser Vorstellung, also gleich mal hier Aufruf an unsere Community. Wie sieht's denn bei euch aus, ne? Wir haben das jetzt schon mehrmals angesprochen. Wir haben alles gegeben, um euch zu motivieren. Ich habe die Hosen runtergelassen und würde mich jetzt mal interessieren dafür, wie das bei euch ist. Seid ihr konsequente Trainer oder Trainierende? So muss ich das tatsächlich sagen. Und wie sind eure Vorsätze jetzt für die Wintermonate? Lasst uns gerne mal wissen. Und wenn ihr Bock habt, ich habe das den Jan nämlich tatsächlich heute gefragt, auch so ein bisschen aus der Motivation meiner erniedrigten Erfahrung von gestern Abend heraus, ob wir nochmal eine Folge machen zum Thema Fitness und auch ein bisschen Ernährung. Ich habe da nämlich hier in Darmstadt jemanden aufgetan, hochprofessioneller Typ, Personal Trainer, so im Premium-Bereich, Pipapo und Potpourri, alles drum und dran. Und der würde sich vielleicht auch mal für so eine ganze Geschichte hier zur Verfügung stellen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es uns gerne mal wissen. Dann machen wir doch nochmal eine Folge dazu und erzählen mal ein bisschen was. Auch vielleicht einfach auch über dieses eigentliche Motorrad-Fitness-Thema hinaus, sondern einfach nur grundsätzlich move your ass.
Also ich fände schön, wenn wir diese Folge machen und du das Ganze auf dem Laufband machen müsstest. Das würde auch mein Intro gar nicht mehr notwendig machen, weil ich glaube, da könntest du das Intro machen, wärst danach so außer Puste, dass dann den Rest der Folge nur noch mit dem Sauerstoffgerät
Das hört sich an wie Rhinozerosse beim Sex, so, ne? Also es wird dann einfach ein ganz, ganz übles Ding. Ich weiß nicht, ob unsere Gasgeflüster-Community sowas hören möchte. Also nicht das Sportthema an sich, sondern mich auf dem Laufband, während wir den Podcast aufnehmen, natürlich.
Lass uns wieder zurück zu unserem Lieblingsthema Motorrädern kommen, weil Sport ist
ja, ja ganz offensichtlich
bei dir.
Los.
Ja, also genau, bevor wir zum Elektromotorrad kommen, das du gefahren bist, muss ich eine tagesaktuelle Geschichte erzählen. Ich bin kürzlich umgezogen und musste jetzt mein Motorrad ummelden. Ich glaube, es gibt mittlerweile eigentlich keine Kommune oder keine Stadt mehr, in der man wirklich sagen kann, geil, so Bürgerbüro und Sachen anmelden, das macht Bock, das geht einfach komplikationslos, easy peasy. Weil auch in München ist es so, dass wenn du sowas machen willst, das ummelden, kannst du auf so schöne Online-Terminvergabe gehen und dich dann erstmal so durch die Monate des Jahres 2050 klicken oder so, um irgendwo einen Tag zu finden, wo vielleicht noch ein Termin frei ist, ja. Jetzt hatte ich aber kürzlich irgendwo gelesen, auf der Seite der Stadt München, ich wohne ja in München, weiterhin, dass so Adressänderungen in den Fahrzeugpapieren, also ich bin schon umgemeldet, hatte aber damals meinen Fahrzeugschein nicht dabei und konnte mein Motorrad also nicht ummelden, und muss jetzt die Adressänderung in den Fahrzeugschein reinpacken, ja. Und dass das eben online geht. Jetzt könnt ihr mal schauen, auf Fahrzeugscheinen, die vielleicht noch nicht ganz so alt sind, ist hinten auf der letzten Seite so ein silberner Bepper. Da steht irgendwas, ja, kannst du abziehen, wenn halt irgendwie online dies, das möglich ist, ja. Und was man noch braucht, ist ein dafür vorgesehenen Personalausweis, der diese keine Ahnung, was Funktion hat, ja.
Also du brauchst den Kartenpersonalausweis schon, ne?
Genau. Ja. So habe ich, ja. Das habe ich also vor zwei, drei Wochen mal. Ja, pass auf, das habe ich vor zwei, drei Wochen gelesen und dachte so, geil, das mache ich jetzt. Kein Bock mehr dahin zu gehen auf diese ganze Terminscheiße. Dann habe ich heute Morgen, ich bin irgendwie um 6 aufgewacht, war assi früh wach, habe mich dann da hingesetzt und gedacht so, okay, bevor du anfängst zu arbeiten, den Driss, da kümmerst du dich jetzt drum, schiebst du lang genug vor dich her. Dann suche ich auf dieser scheiß Seite Ewigkeiten einfach nur die Möglichkeit, sich da anzumelden für dieses Online-Gedönsformular. Erstmal interessant, auf derselben Seite der Stadt München gibt's einmal was, Adressänderung kostet 14 Euro und dann gibt's eine andere Seite, kostet 12 Euro. Ich denke mir schon immer, hä? Aber eigentlich will ich es einfach nur online machen. Findest du nicht, ja? Ewig rumgesucht, völlig am Ausrasten. Dann irgendwann habe ich gedacht, okay, fuck it, Alter, das kann nicht sein, dass ich jetzt eine halbe Stunde hier rumsuche. In der Zeit bin ich schon fast da zum Landratsamt geradelt. Überhaupt kein Problem. Dann habe ich halt irgendwann, nachdem ich dann nochmal geschaut habe, nach einfach normalen Terminen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mich damit umzuschlagen, gesehen, dass da alles voll ist, dachte ich, jetzt rufst du mal an. Da angerufen und gesagt, ja, hier gibt's die Möglichkeit, doch Adressänderungen in den Fahrzeugpapieren online zu machen, oder? Ja, ja, klar. Dann sage ich, ja, wie geht denn das? Ich finde da nichts zu. Nee, es geht auch nicht auf der Seite. Das müssen sie über die App machen. Dann sage ich, welche App denn? Ah ja, da erwischen sie mich jetzt auf den falschen Fuß. Das weiß ich auch nicht. Und ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habt ihr ja schon irgendwas entwickelt. Und wenn die Leute, die das betrifft, die Behörde, die täglich damit zu tun haben sollte, nicht mal weiß, wie diese scheiß fucking App heißt, dann ist ja schon alles verloren. Also ich, die immer noch am Telefon gehabt, die Person, Google angeschmissen, irgendwie Personalausweis-App gefunden. Jetzt heißt die irgendwie Personalausweis-App 2 oder so. Und das ist ja einfach schon maximal unseriös, oder? Also so eine 2 hinten dran, so klingt irgendwie dein Word-Dokument oder deine PowerPoint oder deine, keine Ahnung, Uni-Arbeit, die du geschrieben hast. Da gibt's dann nochmal 1, 2, 3, dann gibt's Final, Final, Final und so weiter. Aber keine seriöse App sollte halt irgendwie
Personalausweis-App 2,
ja, App 2 heißen oder so. Also da war ich dann halt schon völlig am Ende. Dann habe ich also diese käsige App installiert. Dann sollst du per, wie heißt es, NFC? Nee, was ist das, wenn du hier so mit Kartenlesegerät und so... also
Near-Field Connection ist das, genau, NFC, ja.
Ja, NFC. Damit kannst du, also du kannst diese App installieren und dieser Personalausweis hat diesen NFC-Chip drin. Sollst du mit deinem Handy abscannen können? Ging natürlich nicht. So, ich voll den Hass. Dann 1000 YouTube-Videos mir angeschaut, wie Leute ihre scheiß Karte da ans Handy halten. Ich habe irgendwie ein iPhone, neueres Modell, ist also dafür geeignet, ja. Bis ich irgendwann diesen Tipp gelesen habe, den dir auch so ein indischer Service-Mitarbeiter, hi, I'm Raj, how can I be for your assistant, sagen würde, have you tried to turn it off and on again? Dann habe ich halt das gemacht, Handy ausgeschaltet, wieder angeschaltet und auf einmal ging's. So, dann hatte ich also irgendwann...
Nach der Installation war das so, ne? Also quasi Restart nötig nach der App-Installation sozusagen.
Ja, genau. Aber ich habe, das sagt ja okay. Keiner. Ich habe davor ewig lang da rumgescannt, die Karte wirklich bis nach Meppen geschoben. Vor dem Handy, hinter dem Handy, wirklich wie der letzte Körperklau. Saß ich in so einem Videocall drin, hab dabei nebenher die ganze Zeit diese scheiß Karte an das Handy gehalten, bis ich halt irgendwann auf die Idee kam. So, dann also neu gestartet, dann bist du da auch drin. Und dann gibt's dann irgendwie in dieser App so die Funktion irgendwie Einblick ins Fahrzeugregister oder was, keine Ahnung, dann nach Flensburg. Kein Plan. Also es hat da irgendwie so einen ganz kryptischen Begriff. Verschiedene andere Ämter in dieser Riesensuchfunktion. Du hast eine Liste von, keine Ahnung, 100 Einträgen gefühlt. Hast natürlich überhaupt keinen Bock, die alle durchzugehen. Gibst du also bei der Suche irgendwie Fahrzeug ein. Kein Suchergebnis. Adresse. Kein Suchergebnis. Dann habe ich es halt doch mal alles durchgelesen. Gibt es diesen Punkt auch gar nicht. Sondern dann gibt es bloß die Büro, keine Ahnung, Aalen, Berlin, sonst was, ja. Also dann sind schon wieder die ganzen Kommunen einzeln drin. Und irgendwann komme ich dann halt auf München. Da drauf geklickt, dann habe ich auch irgendwann das gefunden mit Adressänderung für Fahrzeug. Klick da irgendwie drauf rum. Dann bin ich irgendwie so auf einer anderen Seite, Bayern-ID oder so. Dann musst du dich da registrieren. Ich denke mir so, alter, Bayern-ID, noch nie gemacht. Also den ganzen Scheiß registriert, auch wieder versucht, das hier zu scannen, bliblablub. Mich da mit Personalausweis direkt anmelden wollen. Kommt ganz am Ende, nachdem ich all den Scheiß gemacht habe. Ach so, ja, die E-Mail-Adresse, die sie angegeben haben, da gibt's schon ein Konto, die ist schon hinterlegt. Ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Passwort natürlich nicht mehr existent, vergessen, wieder dreimal da zurückgesetzt, keine Ahnung. Dann bin ich da irgendwann drin, bin dann auf der nächsten Seite, ja, ja, hier Adressarten eingeben, will ich machen. Dann steht, ach so, ja, Moment, Sie wollen hier ja Stadt München, aber Sie sind hier raufgekommen über den Landkreis München. Das geht natürlich nicht. Da müssen Sie auf die Seite der Stadt München. Und ich mittlerweile, ein Puls des Todes, ja, kurz davor, dieses Handy, Fahrzeugschein, alles rauszuschmeißen. Bin erstmal Mittagspause mit dem Hund raus, hat meinem Gemüt sehr gut getan, so ein bisschen durchgeatmet, komm zurück, denk, okay, jetzt ziehst du den Scheiß durch. Es kann einfach nicht sein, dass du seit Wochen diese scheiß Adressänderung vor dich herschiebst.
Natürlich wieder während der Arbeitszeit. Also, wenn man jetzt quasi hochrechnet, was diese Aktion gekostet hat, weil Jan unaufmerksam in Videocalls und nach der Mittagspause seine Arbeit nicht gemacht hat und entweder wäre lieber zum Abgegangen, hätte 16 Euro bezahlt, wäre billiger gewesen.
Das ist, also, das ist jetzt schlecht.
Sein Arbeitgeber.
Wir können diese Folge nicht veröffentlichen oder einfach nur hoffen, dass mein Arbeitgeber das Ganze nicht hört. Egal. Auf jeden Fall.
Ja, das habe jetzt ja nicht ich gesagt. Du hast es ja vorher schon selber erwähnt, sozusagen. Ne?
Es ist, ja, es war mir gar nicht so bewusst. Auf jeden Fall dann diese ganzen Case nochmal gemacht. Dann kam ich auch irgendwann über die Stadt München da rein, was weiß ich. Und dann war ich an diesem mystischen Punkt, wo du einfach an dein Personal
den
Fahrzeugschein
musst.
Rausholen sollst. Nee, den Fahrzeugschein. Und dann heißt es, ja, bitte so. Hier jetzt hinten diese silberne Sache abziehen. Und pass mal auf, Michel, ich habe hier, ich glaube, sogar zwei Fahrzeugscheine vor mir liegen. Also, ich kann es mal hier in die Kamera halten, du kannst mal beschreiben, was du hier dann so siehst, ja, also es ist jetzt spiegelverkehrt, aber das ist die Rückseite vom Fahrzeugschein.
Ja, das kennt man, dieser grüne Rahmen und das silberne Ding, ja.
Genau, so ein Aufkleber, der da ganz hinten drauf ist, neben dem Tischstempel. So, und jetzt habe ich den abgezogen bei meinem Motorradfahrzeugschein. Was siehst du?
Alter, das Ding ist auf jeden Fall ungültig. Jetzt musst du auf jeden Fall, nachdem du die ganze Sache versucht hast, digital zu lösen, analog zum Amt gehen, weil er halt einfach seinen Fahrzeugschein zerknüppelt hat hier. Zulassungsbescheinigung Teil 2. Völlig am Arsch. Aber es ist, glaube ich,
Es ist so eine Frechheit. Ich habe versucht, diesen Stempel abzuziehen von diesem Fahrzeugschein. Schaut mal, seid so gut, wenn ihr den Podcast hört, holt euren Fahrzeugschein raus, guckt mal auf die letzte Seite.
Und
knibbelt
das mal runter und mal ruiniert eure Fahrzeugscheine auch.
Da ist dieser benannte Aufkleber. Ey, ich habe den so vorsichtig da abgezogen. Dann bleiben aber einfach erstmal Klebereste da. Das waren so diese schwarzen Randstreifen, die du da gerade eben auf dem Fahrzeugschein gesehen hast. Und keine Nummer weit und breit. Dann habe ich irgendwann angefangen, mit so einer Chipkarte diese Klebestreifen abzumachen. Und es steht dort, wo eine Nummer stehen sollte, halt einfach keine Nummer. Weit und breit ist da nichts zu lesen, ja? Das heißt, ich habe heute bestimmt 1,75 Stunden damit verbracht, den total smoothen, digitalen Weg zu gehen. Ich dachte so, wow, 21. Jahrhundert, fühle ich voll, ist genau mein Ding, mache ich jetzt. Nie wieder gehe ich auf irgendein Amt, habe mich hier für diesen E-Personalausweis angemeldet, all die Scheiße hinter mir gebracht, um dann diesen scheiß Aufkleber abzuziehen und einfach keine Nummer zu haben. Resultat ist, ich habe 2 Minuten gebraucht, um an der Zulassungsstelle einen Termin für morgen 7.35 Uhr zu bekommen. Und radel da jetzt 10 Minuten hin, halt in den Lappen dahin, schimpf einmal dolle mit denen, zahl 12 Euro, fahr 10 Minuten zurück, hab die Scheiße in einer halben Stunde abgefrühstückt, weil diese Kack...
Moment, jetzt Du hast doch vorhin gesagt, du hast im Jahr 2050 die Monate durchgeklickt, um einen Termin zu bekommen. Wie ging das jetzt, dass du morgen früh um 7.45 Uhr auf der Zulassungsstelle einen Termin bekommen hast? Diese Geschichte scheint mir nicht 100%ig stringent. Herr Brützel, was ist da los?
Nein, ich habe natürlich nicht gelogen. Das für mich zuständige Bürgerbüro ist mit dem Fahrrad ungefähr 3 Minuten entfernt. Und dort gibt es definitiv keine Termine. Als ich dann nachmittags geschaut habe, habe ich dann auch wieder bei diesem Bürgerbüro geschaut. Natürlich über 2050 hinaus ging da nichts. Aber die Zulassungsstelle, zu der ich eine halbe Stunde radel, hat spontan noch neue Termine online gestellt. Für morgen eben 7.35 Uhr, 15 Uhr, noch was. Und irgendwann muss ich dann doch mal ein bisschen die Maus nach links und rechts bewegen. Sonst fällt meinem Arbeitgeber auf, dass ich wirklich nur noch Personalausweissachen mache. Und deswegen bin ich morgen um 7.35 Uhr eine halbe Stunde bereits geradelt, um an dieser verschissenen Zulassungsstelle zu sein, die dir dann irgendwas erzählen von irgendwelchen Stempeln, was weiß ich nicht alles, ja, die sich dann wieder aufregen, wenn du dann versuchst, diese 12 Euro Servicegebühr-Scheiße mit Karte zu bezahlen, weil die sagen, nee, also hier geht ja nur Bargeld, ja, Das ist so die Geschichte. Ich habe einen Hass auf diese ganze Scheiße, Alter. Wir haben mittlerweile Autos, wo du dein Handy einfach mit CarPlay, was weiß ich nicht alles, vernetzen kannst, ja. Wir reden darüber, dass die Autos selbstständig von A nach B fahren, aber wir kriegen es nicht hin, gescheit Aufkleber auf diesen beschissenen Fahrzeugschein zu kleben und eine App zu entwickeln, wo einfach irgendwo steht, hey, Adressänderung, und du nicht auf dem Landkreis München landest, wo sie dir dann, nachdem du dich 20 Minuten für irgendeine andere Wichse registriert hast, sagen, ah, nee, ist gar nicht der Landkreis, ist ja die Stadt München, du Pisskopf.
Also, das Schöne ist, der Jan wird auf jeden Fall jede Menge Zeit beim Nachbearbeiten dieses Podcasts verbringen, um die ganzen Schimpf- und Fluchworte rauszupiepen, die er jetzt gerade gehört, genutzt hat, damit unsere jugendlichen Zuhörer U18 und U16 und vielleicht sogar U14 nicht hier verdorben werden durch das Hören von Gasgeflüster, dem Podcast für den Yoga-ausgewogenen Motorradfahrer und Motorradfahrerin. So. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich gestern ein ähnliches Erlebnis. Wir sind gestern...
Warte mal kurz, auf gar keinen Fall wird hier irgendwas rausgebiept, weil ich tue einen Dienst an der Gesellschaft. Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ey, wir wollen digital sein, dann wandert besser aus, weil das funktioniert ja halt schon mal nicht. Und wenn ihr euch einfach
so,
diesen Nerven aufreibende Scheiße sparen wollt, dann geht einfach direkt zu diesem Amt, schimpft da ein bisschen rum. Jetzt verstehe ich auch, warum oftmals so alte Grantler mal am Amt stehen und sich aufregen für jede Scheiße. Irgendwann wirst du dazu, wenn du 40 Jahre dich regelmäßig irgendwie an- oder ummelden musst auf irgendwelchen Ämtern oder auf irgendwelchen Standesämtern, dann bleibt dir nichts mehr anderes übrig, als völlig auszurasten. Und die armen 60-jährigen Leute, die da stehen und rumschimpfen müssen, die haben halt keinen Podcast gehabt im Normalfall, in dem sie sich so auslassen konnten wie ich jetzt gerade.
So, jetzt, ihr habt es gerade gehört, Jan ist tatsächlich schon der alte weise Mann, den er gerade beschrieben hat, deswegen regt er sich auch mit Anfang 30 schon auf und kriegt halt Puls so sehr, dass ich mir Sorgen mache, dass er nicht, dass er hoffentlich nicht während unserer Podcast-Aufnahme an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall stirbt. So, jetzt der Profi-Tipp noch hinterher, den ich gerade bringen wollte. Für diejenigen von euch, die in München wohnen oder in Hamburg oder sonst irgendwo, diese Terminvergabe ist tatsächlich natürlich sehr weit im Voraus verplant in der Regel, aber guckt unterm Tag immer rein, weil, so wie es Jan jetzt gerade beschrieben hat, oftmals halt einfach Termine abgesagt werden und die dann noch nachrücken. Da habt ihr irgendwie die Möglichkeiten. Ich habe das ja in München auch schon mal durchlebt. Und jetzt würde ich sagen, nachdem wir uns über den Beamtenapparat in Deutschland und vielleicht auch in Spanien aufgeregt haben, ich weiß ja nicht, wie es da eventuell läuft, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel besser ist. Spanische Zuhörer, gebt Bescheid, wenn ihr da Erfahrung habt, würde ich sagen, widmen wir uns wieder dem schönen Thema. Aber weil der Jan sich gerade so schön in Rage geredet hat, ne, und auf 180 ist, würde ich vorschlagen, wir wechseln zum Thema Motorrad, aber was der Jan natürlich vergessen hat, ich aber natürlich nicht, worüber er sich unbedingt aufregen wollte, war ja das Thema Speed Triple RR, die ich ja tatsächlich auch hatte. Das war ja quasi sein Abschluss unserer letzten Podcast-Folge, in der er ja unbedingt das Thema Design noch ansprechen wollte. Und ich würde sagen, wenn er jetzt einmal hier so unterwegs ist und der Puls eh schon im roten Bereich dreht, dann gehen wir doch einfach bei diesem Thema direkt weiter. Und Jan, los, gib alles. Was regt dich denn oder was ist denn für dich so unverständlich an meiner Faszination für die Speed Triple RR im puncto Design gewesen?
Oh, jetzt erwischt mir ja fast auf dem kalten Fuß. Ich muss jetzt hier noch nebenher einmal die Google anschmeißen. Also, ich finde irgendwie, jetzt habe ich sie aber aufgerufen, also diese Ein-Augen-Optik da vorne, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, es ist einfach so ein misslungener Versuch, aus irgendwie Retro und Neu zusammenzuführen. Irgendwie finde ich, sieht das so alt aus. Und dann sind diese Motorräder dadurch auch immer so langgezogen irgendwie nach vorne. Also ich finde die einfach optisch überhaupt nicht geil. Erinnert mich auch irgendwie immer so von dieser ganzen Halbverkleidung da vorne an, wie hießen dieses unsägliche Motorrad unseres deutschen Motorradherstellers BMW, die R90 Race oder sowas. Kann es sein?
Ja.
Da, wo du von vornherein aussiehst wie so ein Affe auf dem Schleifstein, der da rumfährt. Und genau so ein Ding ist es. Und irgendwie, keine Ahnung, sehe ich dieses Motorrad und ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber dann doch. Also irgendwie
ist mir egal, wie ihr euch fühlt.
Gebt's ja,
euch mit. So, erzählen Sie.
Es ist einfach so ein Schnöselmotorrad. Ah ja, das ist halt wieder so typisch, ich fahre da zum Café, am besten habe ich noch ein Hemd unter meiner Lederjacke an und nee, also gibt mir einfach gar nichts. Es ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Rein optisch ist es nicht wirklich richtig Race, es ist aber auch nicht irgendwie Naked Bike und ich find's einfach kacke. So, Entschuldigung. Normalerweise würde ich wahrscheinlich eine politisch korrekter Beschreibung nehmen, weil ich meine, die Basismodell, die Speed Triple, finde ich, ist ja ein geiles Motorrad, gerade dieses neue mit dieser Hornissen-Optik. Aber diese Speed Triple RR vorne irgendwie erinnert mich auch irgendwie immer an so einen Zug. So, und irgendwie so ein TGV ICE,
Shinkansen, ja, das hat so einen Hochgeschwindigkeitszug, hat also ein bisschen was. Also diese Analogie finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Und ich muss aber ansonsten in jedem Punkt tatsächlich widersprechen.
Der Shinkansen, genau. Also nicht Schimpanse, sondern Shinkansen,
der japanische. Ja, japanische
Hochgeschwindigkeitszug. Das trifft's genauso. Alter Falter. Ja. Also wenn du die Speed Triple fährst, kannst du auch in Japan einen Zug steuern. Das kommt aufs Gleiche drauf raus.
Tatsächlich nein. Da merkt man natürlich, dass der Jan gewisse Dinge nur nach Äußerlichkeiten bewertet, jetzt wie in diesem Fall das Motorrad. Und dabei aber auch, wie soll ich sagen, verschiedene Dinge zusammenwirft, die eigentlich nicht so wirklich zusammenpassen. Ne? Also R9T Race, völlig richtig. Ich war damals tatsächlich sogar auf der Präsentation, auf der Intermod, wann war das? 2016, glaube ich. War ich beim BMW-Stand, da haben sie dieses Motorrad vorgestellt. Und da war genau an diesem BMW-Stand, ich habe auch ein Bild bei mir auf Asphaltsüchtig, schaut euch das an, gibt's einen Blogbeitrag. Ich nutze vielleicht dieses Bild als Aufhänger für diesen Gasgeflüster-Podcast.
Alter, wir wollen doch über so ein großes Thema heute sprechen und du kommst mit diesem Hässlon-Motorrad um die Ecke.
Ja, pass auf, aber es ist polarisierend und deswegen finde ich das halt wichtig, so, ne? Und ich stehe auf jeden Fall bei dieser Präsentation von diesem Motorrad, ne? Und denke halt, da steht die alte BMW-Motorradriege und sie war einfach genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich bin durchgedreht, damals, 2016, so, ne? Was für ein Scheiß-Motorrad, wie kann man denn da so beschissen drauf sitzen, ne? Die Leute, die da standen, so Pseudo-Motorrad in der BMW-Riege, ne? Mit irgendwelchen Lederjäckchen über ihren Hemden drüber. Und ich denke einfach nur, wow. So, ne? Ja. Mhm. So ging es mir auch. Aber die Speed Triple
warte mal, ist halt einfach da
das absolute sagen. Gegenteil davon. Es ist einfach, ja. Hat nichts mit dem zu tun. Überhaupt nicht. So gar nicht. Also optisch, vielleicht, weil wir eine Coffee Racer Verkleidung von dran haben. So. Aber ansonsten ist dieses Motorrad halt einfach überragend gut gelungen. So, ne? Jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig damit und ich kann euch gleich erklären, warum das so ist. Aber jetzt wollte ich erstmal, du wolltest was sagen, jetzt
go for it. Ja, noch kurz zu dieser BMW-Riege. Ich erinnere mich noch daran, weil das war zu der Zeit, als ich auch bei BMW Motorrad tatsächlich mal ein kurzes Intermezzo hatte. Und was wurde sich dort intern abgefeiert, weil ja jetzt hier neue Führungsriege damals etabliert wurde, die halt nicht im Anzug da steht, sondern in so einer urleiwanden, wie die Österreicher sagen würden, Lederjacke. Und ich denke mir einfach nur so, Schnösel bleibt Schnösel, egal ob du ihm halt irgendwie eine Lederjacke anziehst oder ein Ganzkörperkondom, es bleibt einfach irgendwie dasselbe. Und es hat sich irgendwie bewahrheitet. Und da können die sich noch dazu auch irgendwelche coolen Caps auf den Kopf setzen, sie bleiben halt einfach Schnösel. Schnösel, die aber trotzdem gute Motorräder im Allgemeinen baut. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
Okay.
Ja, Michael. Wow, warst du gerade abgelenkt. Ihr habt's im Hintergrund so gehört, das schneide ich auch nicht raus, weil ich einfach zu schneidefaul bin. Das Scrollen deiner Maus, da wurde einfach gerade noch eben ganz aktiv nach Argumenten für den nächsten Monolog gesucht.
Nein, überhaupt gar nicht. Warte mal, jetzt musst du mir mal, wo ist denn hier diese Chat-Funktion? Ach, da ist es doch, Chat. So, pass auf. Weil wir nutzen nämlich gerade wieder mal ein neues Tool, weil der Jans nicht hingekriegt hat, seine Technik richtig zu aktivieren. Ich habe ihm gerade dieses Bild rausgesucht. So, guck dir das an, klick da drauf. 2016, wie ich gesagt habe, Intermod. Es ist einfach der Graus, wenn ich die Jungs da stehen sehe, so, ne? Und dann diese R9T Race noch dazu. Da drehe ich halt einfach durch. So, also, boah. Jan, ich sehe sein Gesicht ja. Du weißt, was ich meine, ne? Der Typ, der zweite von rechts, du weißt wahrscheinlich, wer das ist, ne? Das ist halt genau
das, wie das war der ehemalige, hast. Ich glaube irgendwie Head of Design oder sonst was. Also der war da voll dick im Boot und der ist aber irgendein Doktor, was weiß ich, ich habe den Namen vergessen. Ewig blondierte Haare, also wirklich so, keine Ahnung, da durfte sich jeder Schönheitschirurg einmal ausprobieren. Katastrophe, sage ich nur. Aber ja, es war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Wir könnten noch mal schauen, wer das dann en Detail war. Aber ich stimme dir zu, das Bild solltest du vielleicht irgendwo auch auf jeden Fall mit einbringen, damit die Zuhörerschaft weiß, wovon wir reden. Aber egal, absolut.
Michael, also lass uns jetzt nicht zu viel
darüber haten.
Genau, also das wollte ich gerade sagen. Also ich wollte nur sagen, ich verstehe völlig, was du meinst, so, ne, dass es dieses Riege und aber die Speed Triple hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ich muss an dieser Stelle auch noch einmal dazu sagen, ich bin die R9T, die normale R9T schon gefahren. Ist ein großartiges Motorrad, macht mir mega viel Spaß und warum die Speed Triple sich da meiner Meinung nach so elementar davon unterscheidet, ist halt einfach die Grundauslegung. Ne? Die Speed Triple RS, ne, von der du gesprochen hast, die letztes Jahr vorgestellt wurde, ist halt in dieser Speed Triple Modellpalette die sportlichste aller Zeiten gewesen. Also so schon von der Grundauslegung, mega Material, 180 PS Motor, mehr Drehmoment als die Aprilia Tuono oder die Street Fighter V4 und einfach grundsätzlich schon deutlich sportlicher orientiert. Und die Speed Triple RR mit dieser Verkleidung, die mir persönlich wie soll ich sagen? Ich finde sie besonders. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich sie so besonders schön finde, aber ich finde sie besonders gelungen. Also das ganze Motorrad hat eine mega geniale Anmutung. Alles super peakfein verarbeitet, höchstes Niveau, richtig geil, viel Carbon, wirklich vom Feinsten. Und das Gesamtkonzept um die Speed Triple RR macht die halt einfach zu einem mega guten Motorrad. Also das hat so einen Superbike-Charakter, so ein bisschen, ohne so krass zu sein wie die aktuellen Superbikes. Ne? Du hast eh immer zu viel Leistung, mega gutes Fahrwerk, super, super geniale Anmutung, wie gesagt. Und halt auch die Ergonomie ist halt deutlich sportlicher nochmal als bei der Speed Triple RS, ohne zu krass zu nerven. Eben deswegen sagte ich, ist es halt nicht so ultra Superbike-mäßig. Und du hast halt einfach noch durch diese Verkleidung, ne, lass mir jetzt mal dahingestellt, wie ausgereift oder wie gelungen dieses Design jetzt im Auge des einzelnen Betrachters ist, aber sie bietet halt einfach auch nochmal einen Windschutz, der halt bei diesem Naked Bike halt nicht vorhanden ist, und in Gänze reicht das halt einfach aus oder sorgt es eben dafür, dass halt das Gesamtkonzept halt sein ganzes Potenzial entwickeln kann, und deswegen hat mir das Motorrad halt einfach in puncto Verarbeitung, in puncto Design, wie gesagt, besonders anders als
viele andere Modelle. Aber was ist denn das Gesamtkonzept?
So gut gefallen. Wie, was ist das Gesamtkonzept?
Ja, was ist das Gesamtkonzept, außer dass du damit im Hemd zur zum Kaffee fahren kannst?
Das ist quasi mit jedem Motorrad sozusagen gegeben, ne? Und das Gesamtkonzept ist eben, ich habe ein Motorrad, das auf einem Naked Bike basiert, was schon eine sportliche Ausrichtung hat, aber noch mal einen Tick mehr Potenzial in Richtung Sport bietet und dabei aber nicht so nervig, anstrengend und, ich sag mal, overpowered ist wie eben ein aktuelles Superbike. Das ist für mich der persönliche große Mehrwert und das Alleinstellungsmerkmal von diesem Motorrad. Also es ist einfach ein grandios gutes Landstraßenmotorrad. Ne, es ist jetzt kein es ist natürlich kein nicht wirklich tourentauglich, sage ich jetzt mal, aber für die ausgeprägte Landstraßenrunde, egal, wirklich fast egal auf welchem Untergrund, weil die haben so ein semi-aktives Fahrwerk von Öhlins da verbaut, das auch auf super schlechten Straßen sehr gut funktioniert, obwohl es trotzdem straff ist, ne? Es ist halt sehr sportlich ausgelegt, aber es ist einfach ein super Landstraßenmotorrad, mega. Also wenn du gern zügig auf der Landstraße fährst, ist das eine Mega-Option. Finde ich super, ich glaube, gut.
Wir werden da jetzt trotzdem nicht mehr mega eng zusammenkommen, weil die Designfrage, ja.
Die kann durchaus polarisieren. Also ich hab das auch immer wieder angestoßen, jetzt in der Zeit, in der ich es hatte. Und da gibt es schon so dieses klassische, entweder man liebt es oder man hasst es. Das ist halt einfach bei diesem Motorrad so. Gekauft. Steht außer Frage.
Okay, aber du hast ja eigentlich eine perfekte Überleitung gemacht zum Thema Landstraßenfahren und Touren. Und das ist ja das Thema, was
ja. Ja, und zu diesem polarisierenden Thema. Ja, absolut.
Ja, ich will jetzt endlich loslegen. Oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert. Hörst du mich noch, Michel?
Ich höre dich, ja.
Ah, ich bin gerade auf irgendeine Taste in meinem Headset gekommen und auf einmal spielte sich 50 Cent und G-Unit ab. War ein bisschen irritierend, ich höre dann doch lieber deine Stimme. Dürfen auch hier in diesem Podcast natürlich am Start sein. Jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber dann doch nicht. In der letzten Folge habe ich schon mal kurz angeteasert. Du warst nämlich auch wild unterwegs. Und polarisieren trifft da ganz besonders, denn nicht polarisieren, dass du auch mal eine Tour unterwegs bist. Normalerweise bist du ja immer nur so die Touren in deinem Transporter unterwegs, an die Rennstrecken dieser Welt, und dann wird halt um Kreis gefahren und ich bin derjenige, der mit dem Motorrad die Welt erkundet. Nein, diesmal bist du auch wirklich viele Kilometer über mehrere Tage am Stück gefahren und das Ganze auf einem elektrisch angetriebenen Aggregat. Michel, lass die Katze auf den Sack, aus dem Sack. Was hat es damit auf sich? Was war passiert? Berichte.
Genau. Du hast es ja eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Das Polarisierende ist hier mit Sicherheit der wichtigste Punkt am Anfang. Denn wir haben ja, ich sag mal, zwei Lager im Motorradbereich. Ne? Diejenigen, die sagen, Motorrad muss stinken, es muss leer machen und nur Verbrenner sind geil. Und das, ich sag mal, noch deutlich kleinere Lager, das sagt, hey, auch Elektromobilität hat ihre Daseinsberechtigung bei Motorrädern. Und das ist halt einfach die Zukunft. So. Und diejenigen, die hier regelmäßig mithören, die wissen ja, dass ich auch schon Elektromotorräder gefahren bin und bis jetzt der Sache auch immer so ein bisschen kritisch gegenüberstand, da die Alltagstauglichkeit einfach aufgrund der Akkukapazität und der Ladeinfrastruktur bis jetzt noch nicht so mega gegeben war. Beziehungsweise Ladeinfrastruktur vielleicht gar nicht so ein großes Problem. So, und jetzt hat Energica ein neues Modell vorgestellt, die Xperia. Und ich hatte eben die Möglichkeit, ein Vorserienmodell, also die kommt jetzt 2023 in den Verkauf, kommt auf den Markt, soll jetzt, glaube ich, ab Dezember soll die Auslieferung beginnen oder beziehungsweise Bestellmöglichkeiten bestehen. Und ich hatte eben die Möglichkeit, so ein Vorserienmodell zu fahren. Und da hat mich natürlich brennend interessiert, zum einen, wie fährt sich denn eigentlich so ein elektrisches Tourenmotorrad? Ne? Wie funktioniert das? Wie ist das Thema Reichweite geartet? Und da ich ja ein völliger Elektromobilitäts-Noob bin, wenn es um das Thema On-the-Road-Laden und Ladestationen und Bezahlvorgänge und sowas geht, wollte ich natürlich auch unbedingt wissen, okay, wie ist das denn ausgelegt? Wie ist das denn jetzt aktuell geprägt? Funktioniert das denn überhaupt schon so? Ne? Weil die Reichweite ist natürlich schön und gut, wenn das jetzt, ich sag mal, in einem Rahmen ist, wie heute durchschnittliche Sport- oder Tourenmotorräder ausgelegt sind, so wie ich sie in der Regel fahre. Aber wenn ich halt dann irgendwo leer laufe und der Akku leer ist und ich halt von dort nicht mehr wegkomme, dann bringt mir das natürlich auch nichts. So, und genau, jetzt hatte ich eben da die Gelegenheit, mit der Energica Xperia unterwegs zu sein. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht und auf eine gewisse Art und Weise begeistert. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich überrascht davon, wie gut das tatsächlich heute schon funktionieren kann mit der, wie soll ich sagen, mit dem Sternchen sozusagen und der Einschränkung, wenn du nicht gerade BMW GS Adventure-Fahrer bist und einen, weiß nicht, 30-Liter-Tank hast, so, und dann sagst du, ich muss 400 Kilometer mit einer Tankfüllung fahren. So, dann funktioniert das nämlich schon tatsächlich überraschend gut. Und
aha.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt muss ich erstmal ganz kurz innehalten und bin mir sicher, dein Aha, da knüpft sich mit Sicherheit noch eine Frage dran.
Naja, erstmal vielleicht loslegen. Warum warst du denn überhaupt dem Ganzen eher so avers oder skeptisch gegenüber? Reichweite, okay, das eine. Aber nachdem wir die Jungs von Meteorbike hier hatten und auch sonst auch schon mal mit, oh, Dennis hieß ja, glaube ich, vom, wie hießen denn diese Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen haben und viel ja. über Elektromobilität gesprochen haben, haben wir ja eigentlich die Grundlage geschaffen, dass du zumindest offen da reingehst und nicht grundsätzlich eher skeptisch bist.
Naja, ich bin ja der Elektromobilität gegenüber überhaupt gar nicht skeptisch. Ne? Ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin das ja auch schon mehrmals gefahren und ich habe ja dadurch auch so ein bisschen die Entwicklung mitgemacht. Also wir hatten es gerade eben schon von 2016 so Intermod BMW R90 Race Vorstellung. In diesem gleichen Jahr, bin ich das erste Mal Zero SR gefahren. Die heißt jetzt Zero S, heißt sie, glaube ich, nur noch. Das war so dieses erste Elektromotorrad. Und ich fand das damals eigentlich schon cool, weil natürlich die Performance von so einem Elektroantrieb einfach machtlos übertrieben ist. So, ne? Das Drehmoment zieht ja halt einfach sowas von die Arme lang und es geht halt einfach sowas von vorwärts. Damals war aber das große Problem, das Ding war halt einfach geartet wie nur 125er. Schlechtes Fahrwerk, ganz, ganz schlechtes thermisches Verhalten vom Antrieb, ne? Wenn du halt viertelstunde Autobahn gefahren bist mit 130 oder so, das war halt irgendwie noch passiv luftgekühlt, dann ist das Ding halt heiß geworden und in Notlauf gegangen, so, ne? Und dann hat es eine Reichweite von 90 Kilometer. Scheiße. So, ne? War damals ja. einfach so, muss man so sagen. So, dann hatte ich die Zero SRS. Und zwar, ich glaube, 2020 war das, vor 2 Jahren. So, da war das schon ein bisschen besser. Das Motorrad schon ein vollwertiges Motorrad, auch so touristische Auslegung, angenehme Ergonomie, auch so eine Halbverkleidung oder eine Verkleidung, also guter Windschutz. Aber Problem, Akkukapazität bei zügiger Fahrweise, also so wie ich halt auf der Landstraße fahre und viele das vermutlich auch tun, da war nach, sagen wir mal, mit gutem Willen nach 150 Kilometer Schluss, und das ist halt einfach zu wenig Reichweite, so, ne? Das reicht vielleicht für eine gute Heimrunde. Und dann hattest du aber das Problem, in der Variante, wie ich es hatte, hattest du entweder die Möglichkeit, den Akku zu erweitern oder so ein Ladepack irgendwie zusätzlich zu installieren, dass du halt auch schnell laden kannst. Und ich hatte das aber damals nicht. Das hieß, ich bin 150 Kilometer gefahren, habe das Ding dann zu Hause an die Schuko-Steckdose angestöpselt, ne, und dann musste ich 10 Stunden warten, bis sie wieder voll ist. Auch scheiße. Also viel zu wenig Reichweite. Oder zu wenig Reichweite und überhaupt gar nicht praktikabel, wenn du halt irgendwie länger fahren willst. So, ne? Mega Shit. So, und das war meine Basis, dass ich gedacht habe, okay, da ist ein Motorrad, das sieht einfach schon aus wie ein Motorrad, die Komponenten sind eigentlich solide, ne? Da gibt's nichts dran zu motzen, aber es ist halt einfach noch nicht alltagstauglich. So, und jetzt kam die Energica Xperia, ne? Das war so meine Ausgangsbasis. Und die versprechen, die haben einen, ich glaube 22,5 oder 24 Kilowattstunden Batterieblock, was schon immens ist, ne? Und versprechen halt mit diesem Ding im wirklich zurückhaltenden Stadtverkehr irgendwie 420 Kilometer Reichweite, auf der Landstraße 256. So. Und das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Also damit fahre ich deutlich weiter bei zurückhaltender Fahrweise als mit meiner Street Triple, ne? Da ist halt einfach nach 180 Kilometer Schluss. So.
Ach was.
Ja, wenn du die hat, was hat die, 15 Liter Tank oder, ja, ich glaube 15 Liter, ich bin mir nicht ganz sicher. Auch die Speed Triple hat nur einen 15 Liter Tank, ne? Wenn du da zügig fährst, die haben einen Durchschnittsverbrauch von 7,5 Liter, so, und dann fährst du auch keine 200 Kilometer, so, ne? Und dann ist Feierabend. Und wenn du deine, ich bin mir sicher, wenn du deine S1000R, was, wie weit kommst du da? 210 maximal, oder?
Nee, mit der schaffe ich schon 250. Die hat einen Verbrauch von irgendwie so 6,3 oder so. Also nach oben hin offen, nach unten, wenn ich sehr sparsam fahre, 5,9 irgendwie. Aber die 250 Kilometer, die reiße ich schon ab.
Okay. Also solide. Also bei diesen modernen Touring, bei den modernen Naked Bikes und so, die Tanks sind relativ klein inzwischen. Der Verbrauch trotzdem relativ hoch, weil die haben ja auch einfach alle Leistungen wie verrückt, ne? Ja. Und dafür brauchst du halt einfach den Kraftstoff. Und die haben halt normalerweise so, sagen wir mal, bei 190 Kilometer geht die Reserve an und dann hast du, ich sag mal, wenn du zügig weiterfahren würdest, noch 30 Kilometer so. Sagen wir mal um die 200, ne? Plus minus 20 oder so. Und jetzt kommt eben die Xperia, verspricht 256, ne? Der Hardcore-Touring-Fahrer wird natürlich sagen, boah, nee, ist mir zu wenig. Der GS-Adventure-Treiber, den hatte ich ja schon erwähnt, ne? Die fahren vielleicht auch 370 mit einer Tankfüllung. Aber das ist halt nicht für mich nicht der Maßstab, weil das Motorrad halt auch einfach von der Auslegung ganz anders ist, so, ne? So. Und mir war natürlich klar, 256 geben die ab Werk an, aber das wird es nicht erreichen. Und dann war natürlich neben der Reichweite die Frage, wenn ich die 200 Kilometer gefahren bin, wie geht denn das dann? So, ne? Wo komme ich denn da hin und wie läuft das denn dann ab? Ne? Kann ich denn dann
adäquat laden? Darf ich mal kurz eine Sache einhaken? Unbedingt. Also ich glaube, was man festhalten kann, ist natürlich erstmal grundsätzlich schon mal, finde ich, einen ziemlichen Aha-Effekt, was du so beschreibst, in welcher kurzen Zeit sich doch echt richtig krass was verändert hat, ne?
Brutal. Also das vielleicht so mal,
brutal. Ja,
von der, 6 Jahre von der
Entwicklung. Verarbeitung. Abartig. Ja, all das, ja, die Kinderkrankheiten, die du benannt hast, die ja jetzt schon nahezu ausgemerzt sind. Und ich meine, vieles wirst du ja jetzt sicherlich schon gleich beschreiben, aber ich habe den Eindruck, dass es dann meckern auf sehr, sehr hohem Niveau bereits ist. Aber zum anderen, nichtsdestotrotz, das allbeliebte Reichweitenthema, weil eine Sache habe ich ja mitbekommen, du hast es ja auf deinen Kanälen so ein bisschen begleitet. Wie war das abgestellt irgendwie mit 9% Restakku und irgendwie 17 Kilometer Reichweite abends, dann morgens draufgestiegen und noch irgendwie 3 Kilometer Reichweite? Das ist ja schon was, da kriegt man doch erstmal einen Abfuck.
Richtig, das ist tatsächlich so. Und Da könnte ich jetzt aber, also da geht's jetzt schon ziemlich ins Detail sozusagen, ne, weil du hast natürlich das Problem, das ist natürlich eine Batterie. Eine Batterie ist immer temperaturempfindlich, ne, weil da laufen ja chemische Prozesse ab. Und da hast du immer so diese Varianz drin. So, und ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle jetzt schon einstellen sollte. Ich mach's jetzt aber trotzdem. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben 200 Kilometer bei diesen normalen Touring- oder Sportmotorrädern, von denen ich ausgehe. Ich sag's jetzt schon, ne, das ist auch eine Reichweite, die ich bei zügiger Fahrweise mit der Energica realisiert habe. Ne, also 200 Kilometer kommst du im Landstraßenbetrieb okay-ish, würde ich sagen. Und das auch bei in Passagen nicht ganz STVO-konformer Fahrweise, sagen wir es so. Und das ist für mich schon okay. Und dann ist aber quasi, dann kommst du quasi in den Bereich, wo der Akku dann leer ist, ne? Und jetzt habe ich aber mich natürlich in der Zeit, in der ich mit dem Motorrad unterwegs war, einfach auch, weil ich null Ahnung hatte, ne, mit dem einen oder anderen auseinandergesetzt. Grüße gehen raus an der Stelle an Markus Lacroix vom Gradblatt, ein Motorradmagazin aus Norddeutschland, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, der schon seit einigen Jahren überzeugter Elektro- und Energica-Fahrer ist. Und der hat mich da auch so ein bisschen reingeführt in diese, ne, Community. Und da hat es einen Test gegeben von jemandem, der eben dieses Motorrad hat. Und der hat bei sich zu Hause mehr oder minder im Nahfeld versucht, rauszufinden, wie weit er fahren kann, wenn der Akku bei 0% ist. Und jetzt halte ich fest, er hat es tatsächlich geschafft, noch, ich glaube, knapp 60 Kilometer aus dem Ding rauszupressen.
Ach was.
Ja, also völlig verrückt so, ne? Also diese Varianz, ne, die steckt da auch immer unter allen Bedingungen drin, ne? Das kann, auch wenn dann null dasteht sozusagen, hat das Ding halt immer wieder, ging halt immer wieder weiter und konnte halt immer noch fahren. Also du konntest natürlich dann diese 60 Kilometer nicht im normalen Modus fahren, so, ne? Aber ich sag mal so mit im Notlauf mit 60 bis 70 km/h so, hat es tatsächlich geschafft, noch 60 Kilometer aus diesem Ding rauszuquetschen. Und das ist halt einfach beachtlich, ne? Das passiert ja mit einem Verbrenner nicht, ne? Wenn der Verbrenner leer ist, ist das Ding, ne, mit Luft fährt er halt nicht. Und mit Wasser auch nicht. So, ne? Schluss mit lustig. Auch nicht mit sau langsam, sag ich jetzt mal, ne? Also da ist auf jeden Fall Potenzial, sag ich jetzt mal. Und wie wir es gerade schon festgestellt haben, die Entwicklung ist im Gange und es ist einfach sehr, sehr viel passiert und das wird auch noch weitergehen. So, jetzt aber zum eigentlichen Punkt, ne? Du bist dann mit diesem Ding unterwegs und du musst natürlich dann irgendwie laden. Und auch wieder so ein Aha-Moment oder so ein erstes Mal-Erlebnis, für mich war das halt alles so unter dieser Prämisse das erste Mal, ne? Weil halt viele Dinge unbekannt für mich waren. Und jetzt muss ich tatsächlich fragen, ne? Ladeinfrastruktur war für mich so dieses große Fragezeichen. Was schätzt du denn, wie viele Tankstellen wir in Deutschland haben und wie viele Ladepunkte es in Deutschland gibt?
Boah, das ist eine Frage, kann ich einfach nur voll daneben liegen.
Also sag einfach, also du kannst sagen, nee, verrate mir gleich. Oder du redest irgendwas, ist ja Wurst, ne? Du kannst ja...
Komm, ich sag einfach mal, es gibt 50.000 Tankstellen. Boah, ist fast zu wenig. Und irgendwie 5.000, ne, das ist zu viel. 3.000 Elektro-Dinger.
Ist aber jetzt einfach,
du liegst völlig, völlig aus dem Blauen heraus. Ja, es kam jetzt schon, du liegst völlig falsch.
Und zwar bei beidem.
Ja, das dachte ich.
Bei beidem, ne? Es gibt in Deutschland circa 14.000 Tankstellen. Und es gibt in Deutschland circa 60.000 Ladepunkte. Und 11.000 davon, also fast auf dem Niveau.
Warte mal, es gibt 14.000 Tankstellen und 60.000 Ladepunkte.
Ja.
Was, es gibt mehr Ladepunkte als Tankstellen?
Ja. Also es gibt mehr Ladepunkte als Tankstellen. So, und es gibt aber eine Einschränkung bei den Ladepunkten. Es gibt Schnellladestationen und normale Ladestationen, so, ne? Und ich will natürlich eine Schnellladestation, weil ich natürlich möchte, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, dass das Ding schnell voll ist. So.
Ja.
Und Schnellladestationen gibt es ungefähr gute 11.000. Also, das bedeutet, knapp zwischen 2/3 und 3/4 dessen, was es an Tankstellen gibt. So. Mhm. Das gibt schon den Hinweis darauf, dass das Thema Infrastruktur eigentlich kein großes Problem darstellt. weil, ne, wir sind ja vom Verhältnis ungefähr ähnlich. Und das war natürlich dann auch für mich so ein bisschen ein als ich die Testphase sozusagen geplant habe. Ich bin gefahren von Darmstadt über Spessart, Rhön, Thüringer Walz in den Harz, war dann quasi in der Nähe des Brocken, wollte eigentlich zum Brocken, das ging nicht, Polizeikontrolle dazwischen gekommen. Und bin dann auch super witzige Geschichte. Und bin dann quasi vom Brocken.
Wie, aber die willst du jetzt nicht erzählen oder was?
Ja, da komme
ich gleich dazu. Ich hab sowas Krasses erlebt, aber ich erzähl's euch nicht. Alles klar.
Spoiler-Alarm. Genau, bin dann quasi vom Harz wieder über Thüringen, Thüringer Wald, Rhön zurück nach Darmstadt gefahren. Mhm. So. Und die Überlegung, warum ich das so geplant habe, war die, dass ich natürlich das Motorrad so nutzen wollte, wie man so ein Touring-Motorrad oder Reisemotorrad ist es ja nicht richtig, sondern so ein Touring-Motorrad in der Regel nutzt. Und zwar Landstraße im Motorradrevier. Du fährst dahin, wo du gut Motorrad fahren kannst. Das ist bei uns halt in Deutschland dann einfach so die Mittelgebirge. Und da kommt natürlich automatisch die Herausforderung mit einher. Das sind normalerweise Gebiete, die nicht so besonders dicht besiedelt sind und wo halt einfach grundsätzlich die Infrastruktur nicht so extrem gut ausgebaut ist, ne? Sei es jetzt Tankstellen, sei es Supermärkte, whatsoever, ne? Also viele kleine Dörfchen und so. Das war so diese Erfahrung, die ich halt machen wollte, ne? Und dann natürlich auch so dieser Einstieg, okay, wie funktioniert das denn, ne? Weil du kommst, gibt vielleicht irgendwo einen Ladepunkt, aber wo ist denn das, ne? Wie bezahle ich denn da? Wie funktioniert das denn alles? So, und ich habe das Motorrad bekommen von Nico Röder, der Chefredakteur vom Mo Motorradmagazin. Die haben das Motorrad als Vorführer und eben auch als Testmotorrad gehabt und hatten ein bisschen Kapazitäten Tage frei und haben mir das halt quasi für diese Langstreckengeschichte sozusagen überlassen. Und der hatte so die ersten Erfahrungen gesammelt und hat gemeint, hey du, wir haben es hier im Nahfeld um Stuttgart getestet, laden überhaupt gar kein Problem, du kannst auch mit dem Ding 180 auf der Autobahn fahren, so Kapazität ist wohl in Ordnung, und lade dir die ENBW-App runter. Und in Stuttgart, Baden-Württemberg, ENBW, Energieversorger aus Baden-Württemberg, hast du überhaupt gar keine Probleme, und die haben aber auch sehr, sehr viele Kooperationsverträge mit irgendwelchen anderen Drittanbietern, damit bist du gut aufgestellt. War dann tatsächlich auch so, ne? Bin dann in Rutesheim in der Nähe von Stuttgart das erstmal in die Ladestation gefahren und so alles super easy, ne, mit dem Smartphone, also anders als du es vorhin beschrieben hast, ne, du gehst dann halt dahin, ne, und dann lädst du die App ab, registrierst dich, hinterlegst deine Kreditkarte sozusagen und dann scannst du einen QR-Code, ne, und dann kannst du eigentlich loslegen, so, ne, und dann schleppst du das Ding ab und du schleppst das Ding halt so ein und es passiert nix. Und ich denke, what the fuck? So, ne, jetzt habe ich so, der Prozess bis dahin einfach super easy, und Akku leer, ich stehe an der Autobahn, ich bin aufgeschmissen, wenn das halt jetzt nicht geht, ne, dann wieder abgebrochen, Ding wieder rausgezogen, ne, Prozess wieder neu gestartet und wieder reingestöpselt und es passiert wieder nix.
Nisch.
Ich denk, Alter, was ist denn das für eine Scheiße, so, ne? So, habe ich erstmal die erste Viertelstunde damit hingebaselt und irgendwann ging's dann, so, ne? Und ich denk, hä? Was ist denn da los? Und das hat sich dann halt einfach mit der Zeit rausgestellt, das ist halt nicht so wie an der Tankstelle, wobei da gibt's das tatsächlich ja auch, dass du halt an der Tankstelle nimmst die Zapfpistole raus, ne, und dann braucht's halt eine Gedächtnissekunde, bis das System halt anläuft und dann kannst du im Normalfall tanken, ne? Mhm. Funktioniert in 90% der Falle, manchmal dauert das auch ein bisschen länger. Und bei diesem Laden ist es tatsächlich so, dass das Empfängergerät und die Ladesäule auf eine gewisse Art und Weise miteinander kommunizieren, und das dauert halt einfach einen Moment, so, ne? Und das dauert halt auch manchmal, weiß nicht, 30 bis 60 Sekunden, ne? Mhm. Und wenn du halt aber das Tanken gewöhnt bist und normaler ungeduldiger User, so wie ich, ne, dann denkst du halt, scheiße, geht nicht, so, ne? Und brichst halt immer wieder ab, so, und dann hat mich das halt ewig gedauert, so. Und das war so ein Mini-Learning, und dann war das auch okay, so, ne? Erfahrung abgehakt. So, dann Ladeprozess lief, und dann denke ich, ja, irgendwie hat's gehiesen, das Ding lädt von 0% auf 80% innerhalb von 40 Minuten. Das pimmelt hier aber so vor sich hin. Das dauert anderthalb Stunden. Irgendwas stimmt doch hier nicht, ne? Und ich hatte extra eine Ladestation ausgesucht. Wie gesagt, das Ding hat, 22,5 Kilowattstunden. Du kannst mit, ich glaube, maximal 24 Kilowattstunden laden. Und ich habe eine Ladestation ausgesucht, die 300 Kilowattstunden liefert, ne, weil die ganzen Porsche Taycans und Teslas und wie sie alle heißen, ne, natürlich mega Saft ziehen und das halt sonst einfach ewig dauern würde. Und das kam halt nichts, ne? Guck auf so das Display, ja, tröpfelt halt so mit 11 kW vor sich hin oder 11 Kilowattstunden so, ne? Und denk, what the fuck, ne? Und dann halt auch wieder so ein Noob-Fehler, wie bei allen anderen Fahrzeugen halt auch. Du kannst halt die Ladeleistung über das Fahrzeug regeln, weil du ja auch quasi anpassen musst, ne? Nicht, wenn der Lader halt einfach zu viel Strom zieht, ne? Weil du jetzt das System, wenn du zum Beispiel das an die Haussteckdose anschließt, was mir dann auch passiert ist, theoretisch überlasten kannst, ne? Und dann halt auch Markus Vaucra, wieder vielen Dank an der Stelle für die Hilfe, den halt angeschrieben, ich so, Markus, was ist los? Hier, das zieht überhaupt gar nicht richtig. Und da meinte er, ja, kannst du hier einstellen, geh mal ins Menü. Das Motor hat natürlich unbedarft übernommen, eingestellt und dann lief das halt auch. Und was ich halt auch gelernt habe, hat er mir dann auch mitgegeben, Temperatur wieder so ein Thema. Wir haben ja wieder diese Sache mit diesem chemischen Prozess, ne? Und in der Batterie entwickelt sich natürlich auch eine Temperatur beim Laden. Das heißt, du hast nicht konsequent die gleiche Ladeenergie oder die gleiche, wie soll ich sagen, Ladeintensität über den gesamten Ladeprozess, weil das Ding wird halt irgendwann warm und dann lädt es halt einfach mit weniger Intensität. So, das beeinflusst einfach so diesen Prozess. Deswegen geben die halt auch alle an, ne, egal ob das Elektroauto oder Elektromotorrad ist, von 0 auf 80% in Zeit X, weil halt auch die letzten 20% überproportional lange dann dauern. Einfach aufgrund der systemischen Bedingungen sozusagen. So, auf jeden Fall dann halt das geladen und losgefahren und dann direkt wieder auf die Autobahn heimgeheizt. Also heimgeheizt ist jetzt übertrieben. Autobahnetappe war dann dunkel, habe ja dann 1,5 Stunden an der Ladestation zugebracht, weil ich halt einfach die ersten Noob-Fehler gemacht habe sozusagen. Und bin dann über die Autobahn heimgefahren, weil es halt dann schon dunkel geworden und es hat einfach keinen mehr Sinn mehr gemacht, dann auf der Landstraße rumzugurken. So. Autobahn, Etappe, eh wichtig. Und da hat sich dann rausgestellt, so wenn du halt Autobahntempo fährst, 130 bis 150, was entspannt geht mit dem Ding und mit eingeschalteter Griffheizung, weil es war dann halt einfach kalt, war ja Ende Oktober, als ich da unterwegs war, fährst du 180 Kilometer. So, das finde ich auch okay-ish, ne? Da geht mehr.
Also aber, ich finde, man muss mal ehrlich sagen, wenn du jetzt von 130 bis 150 km/h sprichst, ne? Das ist doch schon eine ganz schöne Schwankung, weil wenn man mal jetzt gerade mit dem PKW auch unterwegs ist und einfach den Tempomat einstellt und dann auch anschaut, was das für den Benzinverbrauch bedeutet. Also muss ich sagen, bei meinem Auto sind das bei 130 zu 150 bestimmt 1,5 Liter mehr Minimum, die das Auto verbraucht, wenn ich diese 20 Kilometer pro Stunde drauflege.
Absolut, aber ich habe die 130 bis 150 deshalb angegeben, weil du auch mit deinem Auto, wenn du Tempomat fährst, nicht 170 Kilometer, also das meine Strecke waren ziemlich genau 170 Kilometer, also es hat dann fast oder ein bisschen 155 waren es dann von der Ladestation noch, du fährst diese 155 Kilometer nicht durchgehend diese 120 oder 130 km/h, sondern du hast halt einfach immer Schwankungen drin, ne?
Ja, ja, klar, aber es wirkte gerade so, als würdest du sozusagen auch längere Stücke dann konsequent 150 fahren und das ist halt einfach ein krasser Mehrenergiebedarf. Also es ist ja
genau. Genau, ja. deswegen, also das ist jetzt die Information so nach dem Motto, die ich mitgeben wollte. Ich bin halt abends dann ab, weiß nicht, 19 Uhr Autobahn A8, A5, das heißt, also von Rutesheim in der Nähe von Stuttgart nach Darmstadt gefahren. So, da hast du normales Verkehrsaufkommen. Du kannst natürlich nicht immer gleich schnell fahren. So, du fährst mal ein bisschen langsamer, du fährst mal ein bisschen schneller. Du hast irgendwie mal eine Baustelle, fährst nur 80, ne? Dann hast du zähfließenden Verkehr, dann sind es nur 110. Aber so diese angepeilte Reisegeschwindigkeit, ne? So lag halt so zwischen 130 und 150.
Ja,
so,
ja,
ne?
Also auch völlig okay, ja.
Na genau, also einfach nur um zu sagen, bist halt nicht mit 120 wie ein Tesla auf der rechten Spur dahin gepimmelt, weil du halt einfach Energie sparen musst, sondern du bist halt einfach normal mit dem Verkehr mitgefahren so, ne? Ja. Du bist halt auch nicht gerast, ne? Du bist nicht 200 auf der linken Spur oder 250, macht das Motorrad sowieso nicht, 180 abgeriegelt, aber du hast normales zügiges Autobahntempo gehabt so, ne? So. Genau, und dann ging's los. nach Hause gefahren, da war natürlich der Akku leer, da sind wir an dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, so morgens, abends abgestellt, 9% noch drin, morgens draufgestiegen, nur noch 5%, ne, und minimal, also wenige Kilometer Restreichweite, auch so ein Learning, das ist halt quasi wie bei einem Auto auch, ne, wenn du diese Momentanverbrauchsanzeige hast, dann zeigt die ja quasi den Durchschnittsverbrauch der letzten gefahrenen Kilometer an, und wenn du in der Stadt unterwegs bist, ne, geht der ja dann, weil du halt einfach deutlich langsamer fährst, deutlich weniger Sprit verbrauchst, ja wieder nach oben, also die Restreichweite, weil du halt einfach weniger Sprit verbrauchst, im Schnitt. So, und so ist es da bei diesem Motorrad natürlich auch. Und dementsprechend war halt einfach mit diesen 5% Saft, hätte ich auch noch 30 Kilometer fahren können oder noch mehr, so, ne, das wäre kein Problem gewesen. Nichtsdestotrotz, morgens halt aufgestiegen und weniger Saft drin gewesen, Erfahrung natürlich noch nicht gehabt, an die Ladestation gefahren, dann so halb so zittern, schaffe ich es überhaupt noch hin? Und dann fing es halt wieder an, ne, bei Aldi gewesen, da geladen, super easy, keine Registrierung, einfach mit der EC-Karte bezahlt, billigster Strom überhaupt, super easy Erfahrung. Und dann ging es quasi auf die Tour, und jetzt spoile ich schon mal so ein bisschen, ich habe nämlich in dem Moment die Erfahrung gemacht, das erste Mal, dass es Elektromobilität mit der Reichweite und mit der Infrastruktur, da greife ich jetzt ein bisschen vor, super Spaß macht und einfach auch schon gut funktioniert, wenn, das ist das große wenn du morgens vollgeladen losfahren kannst. Das geht bei mir nicht. Ich habe keinen Strom in der Strom in der Garage. Das heißt, ich kann halt über Nacht nicht laden. Und wenn du halt jetzt eine Tour fährst und jetzt irgendwo abends ankommst und, keine Ahnung, im Hotel übernachtest oder so und die halt nicht eine Lademöglichkeit geben, scheiße. So, das muss man halt einfach sagen. Das ist einfach immer noch so. In der Regel geht das inzwischen fast überall. Ne? Von daher jetzt nicht so ein wie soll ich sagen, K.O.-Kriterium. Aber ein wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Spaß geht. So, und dann ging es halt los in wie gesagt, in die Mittelgebirge und in den ländlichen Raum. Und da war ich halt einfach mega überrascht, weil du halt einfach wirklich, fast egal wo du bist, du findest halt immer im Umkreis von 20 Kilometern, wie halt auch eine Tankstelle, die liegt ja auch nicht immer unbedingt direkt an der Route, die du fährst, ne, findest du eine Ladesäule. Ne? Und die sind halt, was ich ganz oft bei Autohäusern zum Beispiel, ne, weil die halt schon einen Elektropool haben, das Ding halt eh irgendwie vorhalten müssen und das natürlich auch denjenigen anbieten, also gerade so im ländlichen Raum, die halt bei denen ein Elektroauto kaufen, ne, und nicht jeder hat eine Wallbox zu Hause, die Infrastruktur im Sinne von, es gibt halt schon feste, tankstellenformatige Ladepunkte, ist so noch nicht ausgebaut. Das heißt, es gibt halt ganz, ganz viele kleine Punkte, wo du halt immer so eine 2-3 Ladesäulen findest, ne? Wie gesagt, bei Aldi zum Beispiel, bei Kaufland auf dem Kundenparkplatz.
Warte mal, wie hattest du die alle gefunden?
Habe ich die über zum einen die EMBW-App, ne, weil die halt, wie gesagt, ihr eigenes Netz haben und dann eben Partnerverträge. Und es gibt noch eine weitere App, die nennt sich ChargeMap. Und da sind tatsächlich, kannst du sagen, 98% aller Ladepunkte eingetragen. Ach, und zwar einfach alle, so, also egal von welchem Anbieter. So, und damit kommst du eigentlich ziemlich gut zurecht. Und was halt auch sehr charmant war, ich habe ja mit meine Tour mit Kalimoto geplant. Und du kannst halt, also bei Kalimoto sind noch keine Ladepunkte hinterlegt, aber du kannst halt diesen Ladepunkt, den du findest, direkt bei Kalimoto als Wegpunkt einspeisen. Das heißt, du kannst halt aus dieser App, also oder aus den Apps, das quasi direkt in die Kalimoto-App mit übertragen, und damit ist es halt einfach super easy integriert. Eigentlich fast besser als diese Tankstellenoption bei Kalimoto, weil dich das halt irgendwo in die Gegenrichtung irgendwie leitet. Das war ja, also ich habe da schon, ich weiß nicht, ob das inzwischen behoben ist, auf jeden Fall war das nicht so ganz hundertprozentig sophisticated, wie das da geregelt ist. Super easy von der Handhabung. Und wie gesagt, also auch im ländlichen Raum hatte ich da überhaupt gar kein Ding, gar kein Problem. Die erste Etappe von Darmstadt nach Weimar, also wie gesagt, Spessart, Rhön, Thüringer Wald und dann ins Thüringer Becken, hatte ich noch so geplant, dass ich mir halt im Vorfeld angeschaut habe, okay, wo gibt's denn Ladepunkte? Weil ich halt einfach Schiss hatte, irgendwo liegen zu bleiben und dann halt nicht laden zu können. Und dann hat sich aber quasi unterwegs rausgestellt, dass es kein großes Problem ist. Und dann bin ich halt den zweiten und den dritten Tag, die ich dann unterwegs gewesen bin, halt einfach gefahren, ohne vorher überhaupt zu schauen, wo kann ich denn laden, weil das halt einfach kein Problem dargestellt hat. So, also war mega, mega entspannt. Was aber tatsächlich nicht hundertprozentig gut funktioniert hat, ist die auch wiederum die Ladekapazität, die Ladeintensität, mit der du laden kannst. Ne? Du hast halt in diesen Apps halt hinterlegt, okay, so und so viel Kapazität bietet die entsprechende Ladestation. Und da hatte ich aber tatsächlich zwischendurch mal das Problem, dass halt einfach nicht das abrufbar war, was halt in der App ausgewiesen war. Und das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Wenn du denkst, okay, ich fahre jetzt dahin, hab noch, was weiß ich, 15% Restleistung, ne? Und will halt dann laden auf 90%, dann rechnest du halt ein 40 Minuten Pause oder was, ne? Und kommst dann da an und das Ding liefert aber von den versprochenen 30 Kilowattstunden nur 8. Das heißt, du lädst mit einem Drittel dessen, was für dich als Fahrer möglich ist, und die Ladezeit verdreifacht sich halt einfach an der Stelle. Und das ist natürlich keine Option. Kam aber tatsächlich auch nur einmal vor, muss ich sagen. Also da ist so eine Einschränkung, das passiert halt bei einem Benziner nicht, ne? Du tankst halt einfach immer Benzin, ne? Du kriegst immer die gleiche, die mehr oder minder das gleiche, ne? Die Pumpe geht bei dem einen mal ein bisschen langsamer und bei dem anderen ein bisschen schneller, aber die Diskrepanz ist halt einfach nicht ansatzweise so groß.
Aber jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Ladethema gesprochen. Eigentlich die Energica, wieso heißt sie nicht Energica oder Energica oder sonst was? Wieso, bist du sicher
mit dem? Energica. Energica. Ich habe extra den italienischen PR-Manager von Energica gefragt, wie man es denn auch spricht, und er meinte Energica. Also es ist schon so richtig.
Und also vielleicht auch nochmal zu dem Motorrad selbst. Willst du da auch nochmal ein paar Worte zu verlieren?
Ja, wie vorhin angedeutet, es ist ein Touring-Motorrad, hat eine, wie soll ich sagen, von der Anmutung, ich habe ja die Polizeikontrolle erwähnt, ne, die mich im Harz ereilt hat. Da bin ich in die Abschlusskontrolle der Polizei Sachsen-Anhalt gefahren. Also die sind da auf der Sachsen-Anhalt zwischen Seite des Harz sehr aktiv, weil das einfach ein Unfallschwerpunkt ist. Und ich bin eben am letzten, ich glaube, es war das letzte Oktoberwochenende, da haben die halt quasi ihre reine Motorradabschlusskontrolle gehabt und haben mich da rausgezogen. Die haben jeden Motorradfahrer rausgezogen. Und der Polizist, der mich rausgezogen hat, hat im ersten Moment gedacht, ich fahre eine Multistrada. So, weil das vom Gesamtlook so ein bisschen in diese Richtung geht. Also du hast einen sehr hohen Lenker, du hast tatsächlich ein dreiteiliges Kofferset, auch eine Premiere für mich. Ich fahre nicht mit dem Motorrad mit Kofferset unterwegs, was aber sehr praktisch war an der Stelle, weil ich halt mein ganzes Equipment nehmen konnte, du hast eine Verkleidung, du hast eine verstellbare Scheibe, so, ne, dass du halt guten Windschutz hast, du hast Griffheizung, was auch sehr praktisch war, weil, wie gesagt, es ziemlich kühl gewesen ist, teilweise. Und ansonsten von der Anmutung, wie gesagt, vollwertiges Motorrad, alles drum und dran. Du hast ein, ich sag mal, solides Fahrwerk, ZF Sachs Komponenten, voll einstellbare Gabel, Federbein in, was war das, ich glaube, Zugstufe und Federvorspannung einstellbar, also viele auch Einstellungsmöglichkeiten für die, die da Bock drauf haben oder die halt auch ein Gefühl dafür haben und das können. Und eine super entspannte Reiseergonomie, muss man sagen. Also es hat mir tatsächlich gut getaugt. Und was mich wirklich überrascht hat, das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen mit an der gelungenen Ergonomie und dem breiten Lenker, die halt dieses Format halt so hat. Das Motorrad wiegt 260 Kilo, vollgetankt.
Ach was, ja.
Und ließ sich aber, wenn es in Bewegung ist, überraschend leicht fahren. Also es war
aber echt super cool. Also ich wollte gerade meinen, 260 Kilo, das ist ja ein Gewicht, das die meisten Reise-Enduros ja vielleicht nicht mehr alle umreißen, aber zumindest auch ankreizen gerne mal.
Genau. Also, aber das ist ja so dieser Vermerk, den ich vorhin schon mal gebracht habe. Wir reden ja nicht von einer Reise-Enduro, ne? Also wir sind hier nicht in der BMW GS-Klasse sozusagen. Ich sag mal.
Naja, wenn der Polizist aber denkt, dass du eine Multistrada hast, dann sind wir auch nicht ganz so weit davon entfernt.
Genau, also optisch wirkt das so ein bisschen, aber es soll halt keine, also auch so das Reifenformat, ne, oder das Räderformat, das sind 17 Zoll Räder, 17 Zoll Reifen in 120-70 vorne, 180-55 hinten, also so wie du es auch bei dem normalen Sporttourer sozusagen hast, ne, ja. Oder bei dem 600er Supersportler, ne, also du hast nicht diese, kein 19 Zoll Vorderrad, wie das eben bei diesen Reiseenduros der Fall ist und, genau, also von daher, von der Auslegung, eher Touring, denn Reise, also wirklich Reisemotorrad. Und wie gesagt, von der Anmutung eben geht es so optisch in diese Richtung. Und was aber tatsächlich mega spannend ist und was mich, also wie gesagt, fährt sich super cool. Und was mich aber ultra überrascht hat, wirklich, ich hätte es nicht gedacht, war, wie die Leute auf dieses Motorrad reagieren. Also zum einen kommst du an die Ladestation, ne? Und es gibt fast keine Motorräder, die eine Schnellladedose haben. Also du kannst es bei Energica, bei Zero kannst du das, wie gesagt, glaube ich, dazu buchen. Die Energica hat es halt einfach ab Werk fest verbaut, so ein CCS-Stecker. Und du wirst einfach überall, wo du mit diesem Motorrad bist, wirst du drauf angesprochen. An der Ladestation natürlich sowieso, wenn jemand da ist, ne? Weil die dort sind und die Auto laden oder ihr Gefährt, was es auch immer ist, ne, die sind natürlich offen für dieses Thema, aber auch sonst, das war wirklich völlig verrückt, überall selbst, also ich war, wo war denn das? Bad Frankenhausen, also Eingang zum Harz, ne, bin ich da auch so ein bisschen durch die Ortschaften rumgegondelt, ne, und da hatte ich einen Fahrradfahrer, der stand quasi an der Ampel, ich stand an der Ampel, wollte rechts abbiegen, er wollte über die Straße drüber und hat mich halt einfach so von der Seite angequatscht, so, was ist denn das, ist das ein Elektromotorrad, geil und so, und ich meinte, ja, super cool, finde es mega geil, damit machst du alle platt, so, ne, mega offen für das Thema gewesen, die Polizeikontrolle, ne, die war halt einfach, ich stand da, glaube ich, eine Stunde, weil halt jeder von diesen Polizisten sich mit mir über dieses Motorrad unterhalten wollte. Alle, die dort kontrolliert wurden, mindestens ein Auge drauf geworfen haben, um mich, wenn ich mich sogar angesprochen, einfach um zu wissen, was es ist, wie es sich fährt, wie es sich verhält und so. Eben auch so diese klassischen Sachen, ne, Reichweite, wie schnell und wie ist es mit dem Laden und so. Also du führst einfach sehr, sehr viele Gespräche, wenn du mit diesem Motorrad unterwegs bist und was halt auch mega, das ist für mich eigentlich so die größte Überraschung gewesen, durch die Bank, alle waren super offen dem Thema gegenüber. Es war wirklich keiner dabei, der gesagt hat, so ein Scheiß. So, ne? Also Motorrad muss für mich laut sein, muss stinken, muss hin und her. Weil das Ding ist halt einfach offenkundig ein vollwertiges Motorrad. Ne? Dass du halt jetzt unterwegs keine Motorengeräusche hast, ist so das eine, was halt dich aber nicht stört, weil ab, sagen wir mal, 80 bis 100 km/h wird der Wind eh so laut, dass das keine Rolle mehr spielt. Und ansonsten überzeugt das Ding halt einfach in jeder Situation durch einfach brutale Fahrleistung. Ne? Du bist nie im falschen Gang, ne? Du musst nie irgendwie die Kupplung bemühen, du hast immer eine seidenweiche Gasannahme, das Ding schiebt einfach immer fiesch vorwärts so, das ist halt einfach wirklich mega, mega spektakulär und ich bin, als ich das Motorrad geholt habe, mit meiner Street Triple hingefahren, um so quasi diesen direkten Vergleich zu haben von Verbrenner auf Elektro. Und als ich das Motorrad wieder abgegeben habe, habe ich dann auch wieder diesen direkten Vergleich gehabt, ne? Und ich bin auf meinen Verbrenner draufgestiegen und habe gedacht, Alter, so, wie zäh und langweilig ist das denn so, ne? Es ging halt einfach gut, ne? Wir sind natürlich in einem ganz anderen Drehmomentbereich bei der Street Triple. Ich glaube, die hat irgendwas bei um die 80. Und die Energica nagel mich nicht fest. Die ist angelegt. Halte dich fest. Ich glaube, zwischen 115 und maximal 900 Newtonmeter Drehmoment. 900. Ah, ja, es ist einfach so abnormal krass, wie das Ding vorwärts geht bei voller Leistung. Also, es ist absurd. Es ist wirklich völlig verrückt. Und das macht halt einfach diesen großen Unterschied aus und dann fehlt dir das halt auch nicht. Und tatsächlich für mich, man sehen wir das jetzt nach, wenn ich das so beschreibe, mein Aha-Erlebnis im Punkto Offenheit gegenüber diesem Thema war, ich bin in Thüringen unterwegs gewesen und war in Behringen ein Thüringer Würstchen essen. Da gehe ich immer zum gleichen Thüringer Würstchenbude. Wenn ich irgendwie in der Nähe bin, fahre ich da vorbei und esse da ein Thüringer Würstchen. Ne? Und ich bin da angekommen, Sonntagmorgen, war es, weiß nicht, 10:30, 11 so, ne, die Bude gerade so offen und da stand halt einfach nicht die Dorfjugend, aber die Dorfgemeinschaft, ne, stand da halt einfach schon beim Silvio um den Grill rum, ne, hatten alle schon eine halbe in der Hand, ne, und ich fahre halt mit diesem Elektromotorrad vor und du hörst das natürlich kaum, aber du nimmst es wahr, weil es halt so ein bisschen so ein, ne, dieses Elektro-Pfeifgeräusch macht, wie das bei den Energicas halt so ist, ne, und ich halte an und in dem Moment geht's wirklich so plopp, 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 so, ne, die Köpfe über den Zaun gegangen und so, oh, was ist denn das und so, und ist Elektro, ja, geil, und so waren halt einfach alle super begeistert, und zwar wirklich niemand, ich habe niemanden auf der, ich bin, wie lange war ich damit unterwegs, ich bin 5 Tage habe ich das Motorrad gehabt, 3 Tage davon die Tour mit einem Tag mehr oder minder so ein bisschen Unterbrechung, weil das Wetter so schlecht war, es hat viel geregnet zwischendurch und da bin ich nicht so intensiv gefahren, und ich habe wirklich niemanden gehabt, der gesagt hat, nee, ist, will er nicht, nimmt er nicht ab, gefällt ihm nicht, so, also es war krass zu sehen, wie da auch neben der Entwicklung im Elektromotorradbereich auch die Entwicklung in der Gesellschaft krass vorangeschritten ist.
Das heißt, wenn man dir jetzt eine Triumph hinstellen würde oder die Energica, welche würdest du nehmen?
Beide.
Ist eine Entweder-Oder-Frage, mein Freund.
Es gibt da aber kein Entweder-Oder. Es ist halt beides richtig, noch richtig gut so, ne? Also, ich liebe dieses Verbrenner-Ding, ne? Es, wenn wir jetzt, ich gehe jetzt davon aus, wenn du fragst Triumph, Speed Triple R, weil ich die halt quasi direkt danach dann als Test- und Vorführmotorrad hatte. Ein überragend gutes Motorrad, das hat mir super viel Spaß gemacht, ne? Lassen sich natürlich auch nicht vergleichen, weil das eine halt eher so ein Supersportler ist und das, also so von der Ausrichtung eher sehr sportlich und die andere eher sehr touristisch, ne? Ich würde sie beide nehmen, sofort, so, ne? Mega gut, richtig, ich wollte mich da nicht festlegen. Aber festlegen kann ich mich insofern, dass ich denke, sagen zu können, wart noch 3-4 Jahre und du beantwortest die Frage eher mit, ich nehme natürlich das Elektromotorrad. Ganz klar, weil die Reichweite noch gestiegen sein wird.
Ja.
Also wenn die Entwicklung in dem Tempo weitergeht, wie es halt jetzt in den letzten 6 Jahren passiert ist, keine Frage. Mal abgesehen davon, wie die Spritpreise sich entwickeln.
Bin ich gespannt, ob meine BMW das letzte Verbrennermotorrad ist, das ich selbst besitze und das nächste dann schon Elektro wird. Ich glaube, mit diesem Schlusswort können wir es auch besein lassen. Wir sind auch weit über unserer normalen Zeit, aber es waren heute viele emotionale Themen. War viel zu verarbeiten hier. Es war ja auch das seit langem mal wieder eine Folge, wo wir nur zu zweit waren. Michel, lassen wir es gut sein, hä?
Jan. Ja, können wir gerne machen. Ich danke dir auf jeden Fall und natürlich allen Zuhörenden für die Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt ja, so wie du es vorhin schon angedeutet hast, sehr, sehr lange monologisiert, kann man ja, glaube ich, sagen. Ich hoffe, es war okay für euch und ihr habt da so ein bisschen Informationen mitbekommen zum Thema. Wenn ihr jetzt mehr dazu noch erfahren wollt und ein bisschen mehr Eindrücke bekommen, noch im Detail, es gibt natürlich ein Video dazu, Asphaltsüchtig, Kanal auf YouTube, könnt ihr euch gerne anschauen. Da seht ihr das Ding auch mal, ne? Und gibt auch ein bisschen Onboard-Aufnahmen, also alles drum und dran. Und es wird einen Artikel geben, ich weiß nicht, ob er schon veröffentlicht wurde, Motorrad- und Reisenmagazin. Da kommt die ganze Geschichte in epischer Breite, in Text- und Bildform von mir mit der Xperia. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, Motorrad und Reisen gibt's am Kiosk, könnt ihr euch gerne kaufen. Ein bisschen Werbung jetzt an der Stelle noch in eigener Sache. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback zum Motorrad, zur Folge und natürlich auch zu meinem Aufruf in Sachen Fitness. Lasst uns wissen, ob ihr da nochmal Bock drauf habt. So, jetzt ich habe fertig.
Sehr gut.
Tschö mit
dann von mir.
Vielen Dank.
Ebenso. Ciao, ciao.
Tschüss.